SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind in den letzten Zügen eines eher emotionalen Bundestagswahlkampfes. Und auch wenn der Klimaschutz in den öffentlichen Diskussionen eigentlich keine Rolle spielt, ploppt er hin und wieder auf. Wenn auch auf eher populistische Art, zum Beispiel beim Thema Windräder.
Die absurde Idee, dass man Windräder abreißen könne, ich glaube, das hat inzwischen selbst Alice Weidel wieder weitgehend zurückgenommen, diese wirklich übertriebene Aussage. Und was die CDU angeht, da denke ich, sehen das auch nicht alle in der Union, so wie offensichtlich Friedrich Merz, der die Windkraft als Übergangstechnologie bezeichnet hat.
Sagt Dr. Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, welche Arten von Energie bei uns in Zukunft eine größere Rolle spielen werden und welche nicht. Das ganze Interview hören Sie gleich hier. Außerdem geht es in Global um die Frage, was nach der Wahl wohl aus dem Heizungsgesetz wird, um Fake News im Wahlkampf und um Fettberge in der Londoner Kanalisation. An diesem Wochenende findet in München die große Sicherheitskonferenz statt, auf der es dieses Mal vor allem darum gehen wird, wie Europa und die USA unter Trump in Zukunft weiter zusammenarbeiten werden und um die europäische Sicherheit angesichts der Bedrohung durch Russland. Doch eine weitere Bedrohung, das kritisiert die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, findet dort zu wenig Beachtung: der Klimawandel. Und um zu zeigen, wie gefährlich der mittlerweile ist, hat sie den Climate Risk Index veröffentlicht, der zeigt, welche Länder wie stark jetzt schon betroffen sind. Janina Schreiber.
Azurblau leuchtet der Atlantik, der weiße, weite Sandstrände umgibt. Im Hintergrund ragen vom Regenwald bedeckte Berge auf. Das ist Dominica, eine kleine Insel in der Karibik, die im Klimarisikoindex der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch den traurigen ersten Rang anführt. Sie ist am stärksten von Extremwetter, Stürmen oder Fluten betroffen. Vera Künzel, Referentin bei Germanwatch, erklärt, wie der Index funktioniert.
Wir schauen, wie viele Todesopfer hat es gegeben, wie viele Menschen waren betroffen, aber auch, wie viele ökonomische Schäden hat es gegeben.
Mithilfe der internationalen Katastrophendatenbank MDAX, die Presseberichte, nationale Daten und solche der Vereinten Nationen verwendet, erstellt der Index dann ein Ranking über die vergangenen 30 Jahre. Und das enthalte eine wichtige Botschaft, sagt Künzel.
Also aus unserer Sicht ist die Klimakrise eben eine der größten Sicherheitsbedrohungen, die es global gibt.
Denn Stürme, Starkregen, Überflutungen und Hitzewellen werden durch die Klimaerhitzung häufiger und heftiger. Und sie kosten Menschenleben und Geld, können ein Land in der Entwicklung hemmen und destabilisieren. Von 1993 bis 2022 haben laut Germanwatch Extremwetter weltweit Schäden in Höhe von rund 4,2 Billionen US-Dollar verursacht. Das ist in etwa so viel wie das gesamte aktuelle Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Fast 800.000 Menschen haben außerdem infolge dieser Wetterextreme ihr Leben verloren. Auf der kleinen Insel Dominica wütete 2017 der Hurricane Maria.
Der hat beispielsweise zu ökonomischen Verlusten von 270% des BIPs, also des Bruttoinlandsprodukts des Landes, geführt. Also ein kleiner Inselstaat, dreimal das Bruttoinlandsprodukt fast, das ist natürlich ein extremer Schaden, der sich auch nicht so schnell beheben lässt.
Auch Großmächte wie China und die USA rangieren auf den oberen Rängen. Und auch Europa ist vor extremem Wetter nicht sicher. Deutschland rangiert auf Platz 48 von 171, also fast im oberen Viertel.
Es gab drei sehr wichtige oder sehr extreme Hitzewellen in dem Zeitraum, den wir uns angucken, 2003, 2018 und 2022 eben. Aber eben auch die Überflutungsereignisse, wie zum Beispiel an der Aar, aber auch Anfang der 2000er gab es zum Beispiel das Elbe-Hochwasser. Da gab es schon eine Reihe von Extremwetterereignissen, wo Deutschland auch einfach stark betroffen war.
Ob Industrienation oder Entwicklungsland, auf der Nord- oder Südhalbkugel, Extremwetter werden durch die Klimakrise verschärft. Deshalb appelliert Künzel an die teilnehmenden Staats- und Regierungsvertreter auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Bedrohung durch die Klimaerwärmung ernst zu nehmen.
Und sie endet auch nicht, nur weil man einfach nicht mehr darüber redet, zum Beispiel gerade im deutschen Wahlkampf. In wenigen Tagen, am 23. Februar, wird ein neuer Bundestag gewählt und der Klimawandel und wie man ihm wirkungsvoll begegnet, hat im gesamten Wahlkampf so gut wie keine Rolle gespielt. Damit, so glauben die Parteien und das vermutlich zu Recht, kann man aktuell keine Stimmen gewinnen. Denn der Klimawandel, so sagt die Neurowissenschaftlerin Professorin Maren Urner, schürt bei vielen Menschen vor allem eines: Ängste.
Also auf der einen Seite Ängste, dass die Wirtschaft morgen oder übermorgen nicht mehr funktioniert. Auf der anderen Seite Ängste darüber, dass wir unsere Lebensgrundlage weiter zerstören. Und natürlich auch damit verbunden, ganz reale Ängste nicht mithalten zu können. Also sprich, den Anschluss zu verlieren, vielleicht auch global gesehen, international gesehen. Und all diese Ängste werden aus meiner Sicht nicht ehrlich genug besprochen.
Und deshalb wollen wir hier im Umweltmagazin Global, so ehrlich das nach heutigem Wissensstand möglich ist, darüber reden, mit welcher Art von Energie wir in Zukunft heizen, kochen oder streamen werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Wolf-Peter Schill gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Transformation der Energiewende beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Global, das Gespräch.
Herr Schill, welche Rolle spielt die Energiewende Ihrer Wahrnehmung nach in diesem Wahlkampf?
Zurzeit spielt die Energiewende eigentlich keine große Rolle im Wahlkampf und leider eine viel kleinere, als sie spielen sollte. Denn es gab in letzter Zeit schon schöne Fortschritte in vielen Bereichen, aber es gibt auch noch wirklich viel zu tun, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erfüllen und letztlich den Klimaschutz wirklich voranzubringen.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, SPD und Grüne haben den Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben. Das ist wahrscheinlich einer der schönen Erfolge, die Sie meinen. Wir haben mittlerweile mehr als die Hälfte des Stroms aus grünen Quellen. SPD und Grüne wollen das auch so weitermachen. Die FDP aber zum Beispiel will alle Subventionen für erneuerbare Energien kappen. Ist das der richtige Weg?
Also erstmal gibt es noch wirklich viel zu tun, aber wir haben auch eine schöne Dynamik, die jetzt schon entfacht wurde. In den 3 Jahren der Ampelkoalition ist eigentlich in allen Bereichen der Energiewende der Ausbau deutlich stärker vorangekommen als in den 4 Jahren GroKo vorher. Das gilt ganz besonders für die Photovoltaik, eingeschränkt auch für die Windkraft. Da hat sich auch schon viel getan, aber noch mehr im Hintergrund, was sich erst später zeigen wird an weiterem Zubau. Und es wäre schade, das jetzt nicht zu nutzen und da wieder Tempo rauszunehmen. Das heißt aber auch, dass man nicht von heute auf morgen alle Förderinstrumente einstellen kann. Das wäre sicher nicht sinnvoll.
Also das würde die Energiewende bremsen?
Die Energiewende ist aus meiner Sicht noch kein Selbstläufer oder zumindest höchstens in Teilen. Also man könnte vielleicht sagen, die Photovoltaik, der Teil, der getrieben wird vom Eigenverbrauch, der läuft im Grunde gerade von selbst, weil es einfach für Hausbesitzer, aber auch oft Gewerbetreibende sinnvoll ist, einen Teil ihres Netzstroms ersetzen durch den viel günstigeren Solarstrom vom Dach. Das hängt ehrlicherweise auch daran, wie die Regeln gemacht sind für den Eigenverbrauch, dass ich zum Beispiel keine Netzentgelte, keine Steuern etc. zahle und die eben spare gegenüber dem Netzstrombezug. Aber dieses Segment läuft zumindest unter den gegenwärtigen Randbedingungen einigermaßen von selbst, aber insgesamt gilt das nicht. Viele erneuerbare Technologien und auch die Technologien der sogenannten Sektorenkopplung brauchen schon noch Anschub und Förderung.
Dann reden wir mal über die Windkraft. Da sagten Sie ja gerade, da passiert einiges im Hintergrund. Wir merken es noch nicht so. Die AfD will Windräder abreißen. Die CDU betrachtet es jetzt seit neuestem als Übergangstechnologie. Ist das eine?
Letzteres kann man klar verneinen aus Sicht der Energiesystemanalyse. Es gibt eigentlich kein relevantes Szenario, in dem die Windkraft nicht eine wichtige Rolle spielt. Einfach aus dem Grund, dass sie vergleichsweise günstig ist und dass sie sehr schöne, im Durchschnitt relativ gleichmäßige Erzeugungsprofile hat und vor allem im Winter auch viel Strom erzeugt, wenn wir eben besonders viel davon brauchen.
Jetzt haben ja viele Parteien auch das Thema Atomkraft als mögliche Energiequelle wiederentdeckt. Ist das denn wirklich eine Option?
Der Weiterbetrieb bestehender Kraftwerke ist für Deutschland keine Option mehr, weil wir unsere Kraftwerke abgeschaltet haben und weder technisch noch regulatorisch noch betriebswirtschaftlich ist es plausibel, dass man sie wieder anfährt. Auch die Energiewirtschaft hat daran überhaupt kein Interesse. Da haben sich die entsprechenden Unternehmen ja schon sehr klar festgelegt. Was wiederum den Neubau als einzige Option offen lassen würde, aber der ist in Deutschland absolut unplausibel, sehr teuer und würde uns auch in den Zeiträumen, in denen wir Klimaschutz machen müssen, praktisch nichts nützen. Das heißt, die ganze Debatte um die Atomkraft, vor allem wenn sie noch verquickt wird mit dem Argument, es würde irgendwie die Energiewende billiger machen, ist aus meiner Sicht eine ziemliche Scheindebatte.
Reden wir noch über das Heizungsgesetz, das ja vorschreibt, 65% der Wärme aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, sobald eine Heizung ausgetauscht wird. Das will die CDU wieder kippen, genau wie die FDP. Und beide glauben, dass der Markt es regeln wird. Also CO2 muss nur teuer genug sein. Dann heizen die Menschen von sich aus schon auf eine vernünftige Art und Weise. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nein, diese Einschätzung teile ich in keiner Weise. Das Heizungsgesetz oder besser gesagt das Gebäudeenergiegesetz zurückzunehmen, wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler. Ich denke, wir haben eigentlich schon zu viel Zeit damit verloren, dass das Heizungsgesetz ja verzahnt wurde mit der sogenannten kommunalen Wärmeplanung, was unterm Strich dazu führt, dass je nach Größe der Kommune erst Mitte 2028 diese Regelung wirklich gilt, dass Neuheizungen mindestens zu 2/3 aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Bis dahin sehen wir, dass leider sehr viele Menschen noch fossile Heizungen einbauen. Im letzten Jahr 2024 und auch im vorletzten Jahr 2023 wurden deutlich mehr neue Gas- und Ölheizungen eingebaut als Wärmepumpen. Und das ist ja eigentlich schon irrational, wenn man bedenkt, dass die CO2-Preise künftig stark steigen werden. Darauf kann man sich im Grunde verlassen. Wir haben europäische Klimaziele, wir haben einen kommenden ETS2, also einen Emissionshandel, der auch die Heizstoffe einbeziehen wird. Und es ist schon absehbar, dass das Heizen mit diesen neuen Heizungen sehr teuer werden wird. Trotzdem machen es die Menschen. Vermutlich auch, weil sie schlecht informiert sind und weil Panik geschürt wurde, dass vermeintlich heute günstige Heizungsoptionen in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber es ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, dass eine sinnvolle Regulierung und man könnte vielleicht sagen eine Technologieklarheit sehr große Vorteile bringt, auch den Heizungsbesitzern, als eine vermeintlich bessere Technologieoffenheit.
Sie spielen jetzt auf die Wärmepumpe an. Ist sie denn zu Recht so in Verruf geraten?
Nein, ganz und gar nicht. Die Wärmepumpe ist eigentlich eine schon lange erprobte, sehr, sehr effiziente Technologie. Es ist wirklich mir auch nicht einsichtig, wie die derart unter Beschuss kommen konnte. Das ist auch international was eigentlich niemand versteht. In vielen Ländern ist man vollkommen unideologisch der Wärmepumpe gegenüber und nimmt sie einfach wahr als das, was es ist. Eine sehr effiziente Art, Raumwärme bereitzustellen. Und das halte ich für sehr bedauerlich, dass Teile der Politik und auch Teile der Medien sich so sehr auf die Wärmepumpe eingeschossen haben, da sie eigentlich eine so vorteilhafte grüne Technologie ist.
Das war Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank, Herr Schill.
Danke auch.
Und wir bleiben bei dem, was nach der Wahl auch in Sachen Heizung und Wärmewende auf uns zukommen könnte. Es wurde ja gerade im Gespräch schon deutlich, die CDU will nach der Wahl ran ans Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz. Und was bedeutet das? Janina Schreiber.
Es ist das Bild des Heizhammers, das von einigen Parteien der Opposition gerne bemüht wird, wenn es um das Gebäudeenergiegesetz geht. Seit 2024 müssen demnach neue Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden, etwa durch Wärmepumpen oder Fernwärme. Und trotz kaltem Winterwahlkampf sind die Diskussionen darum schon wieder heiß. So kündigte der Spitzenkandidat der Union Friedrich Merz in der ARD-Sendung Maischberger an:
Wir werden dieses Gesetz korrigieren. Wir werden es so wieder regeln, dass die Menschen eine eigene Entscheidung treffen können, was sie einbauen.
Am Heizungsgesetz zu rütteln, das findet Energiepolitik-Experte Jan Rosenow von der Denkfabrik RAP schwierig.
Dann brauchen wir immer noch eine Alternative, weil es ist ja nicht so, dass das Heizungsgesetz einfach nur ganz nett ist, das zu haben, sondern wir brauchen es ja, um die Klimaziele zu erreichen.
Tatsächlich schlägt die CDU übrigens ähnlich wie die FDP vor, statt Subventionen vor allem darauf zu setzen, dass der Markt die Wahl der Heizung regelt. Und zwar durch den europäischen CO2-Preis. Der macht klimaschädliches Heizen mit Gas und Öl in absehbarer Zeit teurer. Ab 2027 soll das Realität werden. Doch um wie viel der Preis steigt, ist von vielen Faktoren abhängig. Energieexperte Christoph Kost vom Fraunhofer ISE warnt deshalb davor, den CO2-Preis allein wirken zu lassen.
Voll und ganz auf dieses eine Mittel zu setzen, wird sehr viele Verbraucher hier in Probleme stürzen, wo wieder gegengesteuert werden muss.
Auch die von AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel geforderten
Windmühlen der aller Schande.
Wieder abzubauen wäre vor allem teuer für die Transformation des Gebäudesektors. Denn für die von Experten als naheliegendste, bewährteste und effizienteste Lösung ausgegebene Wärmepumpe brauchen wir Strom. Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie ist also auch fürs Heizen wichtig, erklärt Kost.
Wenn wir also auf diese Technologien nicht setzen wollen oder sie sogar reduzieren, erhöhen wir die Kosten für die Verbraucher und erhöhen im Endeffekt den Strompreis.
Letztlich gehe das Heizungsgesetz der Ampel in eine gute Richtung, denn es fördere den Einbau klimaneutraler Heizung wie der Wärmepumpe. Noch, ob auch eine künftige Regierung das beibehält, ist unklar. Der Handlungsbedarf jedenfalls ist nach wie vor hoch. Fast 3/4 der Heizungen in Deutschland sind fossil. Für Experte Jan Rosenow hat eine neue Regierung also keine Zeit zu verlieren, um die Klimaneutralität bis 2045 zu schaffen.
Desto länger wir warten, desto größer wird ja das Problem, weil wir dann am Ende diese Heizungen wieder alle rausreißen müssen und umstellen müssen, umrüsten müssen. Und von daher muss auch die zukünftige Regierung sich damit dann befassen.
Und auch wenn Friedrich Merz beim Heizungsgesetz nicht so kann, wie er jetzt vorgibt zu können, allein weil ein möglicher Koalitionspartner aller Wahrscheinlichkeit SPD oder auch die Grünen da auch noch ein Wörtchen mitzureden hätte, um Wählerstimmen zu gewinnen, tut er so, als sei das kein Problem. Ein altbekanntes Phänomen. Vor einer Wahl erzählen uns Politiker und Politikerinnen, was sie anders und besser machen wollen als ihre Vorgänger. Und die anderen Parteien. Nicht alles beruht da immer auf Fakten, einiges wird auch bewusst weggelassen. Zum Beispiel, so Sabine Stör, bei der Diskussion um E-Fuels.
Benzin raus aus dem Verbrennermotor, E-Fuels rein. So wünschen sich das manche deutsche Politiker. E-Fuels sind synthetische, flüssige Kraftstoffe. Sie werden nicht aus klimaschädlichem Rohöl, sondern aus Wasserstoff und CO2, am besten aus der Luft, hergestellt. Erstmal gut fürs Klima. Allerdings, die Herstellung des Kraftstoffs verbraucht richtig viel Strom. So viel, dass E-Fuel-Autofahren am Schluss bis zu 7-mal mehr Strom verbraucht als ein batteriebetriebenes E-Auto bei gleicher Wegstrecke. Für Professor Martin Wietschel, Wissenschaftler am Fraunhofer ISE in Karlsruhe, ist das Verschwendung.
Heute sind die Erkenntnisse wirklich so, dass wir auf die batterieelektrische Fahrt dann einfach setzen. Und das sehen ja die Fachleute so, das sieht ja auch die Automobilindustrie so.
Das E-Auto setzt Strom unmittelbar und fast vollständig in Fahrleistung um. Und darum geht's. Unnötige Energieumwandlungsschritte vermeiden, da wir den Strom noch für viele andere Anwendungen brauchen und noch weit davon entfernt sind, grünen Strom im Überfluss zu haben. Wenn E-Fuels, geht es darum, sie sinnvoll und wirtschaftlich einzusetzen.
In gewissen Nischenanwendungen ja. Da kann man wirklich drüber nachdenken, aber E-Fuels für die große Masse, nein.
Da müsse man auch mal die Wahrheit sagen, meint der Wissenschaftler. E-Fuels werden in Zukunft nicht in großen Mengen zur Verfügung stehen. Und E-Fuels werden vergleichsweise teuer werden. Strom aus Sonne und Wind fürs E-Auto dagegen ist günstig. Warum also Politiker weiter E-Fuels vor allem für Privat-Pkw einfordern? Klimaforscher Latif aus Kiel versteht die Politik zum Klimaschutz grundsätzlich nicht mehr. Er sagte kürzlich im ARD-Fernsehen:
Ich kann Politikerinnen und Politikern nichts mehr beibringen. Die wissen alles. Da gibt es keinen Beratungsbedarf mehr. Sie handeln wider besseren Wissens.
Klimajournalistin und Mitautorin Annika Jöris kann im Buch Die Klimaschmutzlobby belegen, warum.
Also durch solche Vorstöße für unwahrscheinliche Lösungen unterstützen sie genau die fossile Industrie, ganz klar.
Die fossile Industrie mit ihren Produkten Öl und Gas hat kein Interesse daran, dass erneuerbare Energien und E-Autos Klimaschutz möglich machen. Die Scheindiskussion über E-Fuels verhindert Veränderung und damit die Verkehrswende. Und so kann Öl und Gas weiter fließen und die Industrie profitieren.
Vor gut einem Monat war die Aufregung groß, als bei einer Herde Wasserbüffel in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche ausbrach. Aber die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, weitere Fälle gab es nicht. Und deshalb, so Dominik Bartoschek, wurde Anfang der Woche die Schutzzone um den betroffenen Betrieb wieder aufgehoben.
Laut Ministerium wird das Gebiet der bisherigen Schutzzone zu einer sogenannten Überwachungszone herabgestuft. Damit fallen Kontrollen und Auflagen für die Landwirte in der betroffenen Region weniger streng aus als bisher. Für Betriebe in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bedeutet das allerdings erstmal keine Entspannung. Denn obwohl der Ausbruchsherd hunderte Kilometer entfernt liegt, leiden auch sie unter den Handelsbeschränkungen für Fleisch und Milch aus Deutschland, die zahlreiche Länder außerhalb der EU erlassen haben. Insbesondere die Schweinehalter kämpfen seitdem mit sinkenden Schlachtpreisen und es könnte noch Monate dauern, bis diese Handelsbeschränkungen aufgehoben werden. Für Erleichterung sorgt dagegen, dass es sich wohl um einen überschaubaren Ausbruch gehandelt hat. Seit dem ersten Nachweis vor 4 Wochen konnten die Behörden deutschlandweit keine weiteren Fälle der Maul- und Klauenseuche mehr nachweisen.
Wollen wir hoffen, dass auch keine weiteren Fälle mehr auftreten. Fettberge in der Kanalisation. Man sieht sie normalerweise nicht, aber sie sind ein großes Thema. Sie entstehen, weil Fette und Öle über die Kanalisation entsorgt werden, obwohl sie da gar nicht hingehören. Und in den Fetten verfangen sich dann Feuchttücher, Kot, Windeln, Kondome und andere nette Sachen. Ein Labor im schottischen Edinburgh hat eine Methode gefunden, wie man aus diesen Fettbergen Düfte machen kann. Franziska Hoppen hat sich das mal angeschaut, aber kleine Warnung, ihr Beitrag beginnt in London und nicht so richtig appetitlich, aber dann wird's viel besser.
Oh Gott. Oh, das stinkt. Oh my God, that is horrendous.
Der BBC-Reporter, der im Selbstversuch durch die Londoner Kanalisation wartet, ringt um Fassung. Denn er ist auf etwas gestoßen, was an Ekelhaftigkeit kaum zu überbieten ist.
Nothing could have prepared me for the overpowering smell.
You want the other? Dem Reporter und seinem Team wird der Weg durch einen sogenannten Fettberg abgeschnitten. Nichts habe ihn auf diesen überwältigenden Gestank vorbereiten können, ächzt er. Der Fettberg ist aber kein Londoner Sonderfall. Zuhauf verstopfen solche riesigen gelblichen Brocken die Kanalisationen dieser Welt.
A mixture of rancid fat, human excrement. And other unmentionables.
Sie formen sich aus Fett, etwa Bratenfett, das den Küchenausguss heruntergespült wird, aus Exkrementen und anderen Dingen, die fälschlicherweise im Klo landen. Und Berg ist eine adäquate Bezeichnung. Der Whitechapel Fettberg, der 2017 in der Londoner Kanalisation entdeckt wurde, war so lang wie die Tower Bridge und wog stolze 130 Tonnen. 12 Millionen Pfund zahlen allein die Londoner Wasserbetriebe jedes Jahr, um die Fettblockaden zu lösen.
Oh Christ.
Und er will die Fettberge zu wahren Duftspendern machen, Stephen Wallace, Dozent für chemische Biotechnologie an der Universität Edinburgh. Ihm und seinem Team ist eine Verwandlung des Fettbergs gelungen. Durch ein spezielles Bakterium wird der stinkende Haufen zu Parfum oder wie englische Zeitungen es scherzhaft nennen, Eau de Toilette.
We can take sequences of DNA from throughout nature.
Wir können Abschnitte der DNA aus der Natur entnehmen und sie in die Bakterien transportieren, um deren Funktionsweise zu ändern. Hier haben wir Gene von Pflanzen genommen, die Pinienduft produzieren, und haben sie mit Genen kombiniert, die es dem Bakterium ermöglichen, Fett zu essen.
Genes that enable bacteria to eat fat.
Beim Verspeisen des Fettbergs produzieren die Bakterien also eine Substanz, die frisch nach Pinien duftet. So gut, dass sie sogar in Parfum verwendet werden könnte. Einen Liter Fettberg braucht es aktuell, um innerhalb eines Tages ein 0,5 Gramm Pinienduft herzustellen. Und denkbar ist auch Rosenduft, Lavendelduft, was eben in der Natur so vorkommt. Die Sequenz der DNA, die wir genommen haben, um Pinienduft zu produzieren, können wir austauschen mit anderen. Wir arbeiten mit Parfumherstellern zusammen, um zu schauen, wie weit diese Technologie ausgebaut werden könnte. Noch sei das alles im Anfangsstadium, betont Wallace, aber die Methode sei regelrecht unkompliziert und umweltschonend. Aktuell endet der Industrieabfall auf Müllkippen oder wird angezündet. So landet mehr CO2 in der Luft. Wir aber versuchen, Abfall als Ressource zu sehen. Und so können die Bakterien in Wallaces Labor auch Plastik in eine Essenz verwandeln, die nach Vanille duftet, Batterien in ihre Bestandteile zerlegen oder Abwasser aus Whiskybrennereien in eine Alternative zu Fischölkapseln verwandeln.
We've been able to take.
Wir haben mit unseren Bakterien auch Plastikflaschen in eine Basis für Medizin umwandeln können. Man kann also heute Krankheiten behandeln, indem man weggeworfenes Plastik nutzt. Nur mehr Finanzierung könnte es aus seiner Sicht von der britischen Regierung geben, um die Forschung noch weiter voranzubringen und im globalen Wettbewerb Schritt zu halten. Davon dürften dann nicht zuletzt auch die britischen Kanalisationen profitieren.
Und die Welt würde besser riechen. Das war eine Reportage von Franziska Hoppen und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.